ARD.
Halli, hallo und herzlich willkommen zu den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Es ist schon Mai, der Schnee ist weg, zumindest hier bei uns in München, aber dafür sind wir wieder zurück. Zurück aus unserer Podcast-Pause. Und mit mir zusammen sind hier in diesem wunderschönen Studio die Toni.
Hello, we are back.
Und die Kadi.
Ja, wir sind zurück aus der Pause, hat die Kadi gerade gesagt. Und ehrlicherweise hat es mit einer Pause nicht ganz so viel zu tun gehabt. Okay, ich war 2 Wochen im Urlaub. Ich glaube, Toni war auch ein bisschen im Urlaub. Ja. Warst du eigentlich auch im Urlaub? Du warst immer nur fleißig.
Ja.
Ja. Und fleißig war Kathi auch, weil wir an neuen Projekten arbeiten. Und zwar an neuen Projekten für euch natürlich. Und ein bisschen was können wir, glaube ich, schon verraten, oder?
Ein ganz kleines bisschen was.
Toni hat nämlich den Plan, ihren, darf ich das so sagen, absoluten Kindheitstraum zu erfüllen und über die Alpen sich zu bewegen, aber nicht zu Fuß und auch nicht mit dem Fahrrad, sondern mit einem
Pferd. Ich möchte über die Alpen reiten.
Ja, aber du bist schon lange nicht mehr geritten.
Nee, ich hatte jetzt tatsächlich meine erste und zweite Reitstunde seit genau 14 Jahren.
Boah, krass.
Das ist richtig krass. Ich habe meine alten Reitsachen ausgepackt und die Leute im Stall haben mich angeschaut und haben gesagt, ich glaube, das wird gar nicht mehr hergestellt.
Oh. Also hat noch alles gepasst, das ist doch super.
Es hat mir tatsächlich alles noch gepasst, aber der Helm ist mir schon, also da ist das ganze Material natürlich spröde geworden und porös. Der ist mir wirklich vom Kopf gebröselt. Da habe ich mir jetzt einen anderen geliehen, aber ja. Schauen wir mal, was wird.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja überhaupt gar kein Pferdekind gewesen.
Nee, ich auch nicht. Ich finde Pferde voll schön und edel.
Ja, finde ich auch. Aber auch groß.
Ich überlege gerade, ich glaube, ich bin noch nicht mal auf einem Pferd gesessen.
Das bin ich schon.
Vertagen wir die Diskussion, weil ich glaube, alle wollen wissen, was ihr plant.
Genau, Kathi, bei dir wissen wir auch noch nicht, ob es klappt.
Ja, bei mir wissen wir es auch noch nicht. Aber bei mir ist es auch gar nicht mehr so lange hin. In 4 Wochen fast darf ich einmal um das Zugspitzmassiv laufen. Insgesamt 106 Kilometer, 5000 Höhenmeter. Ich bin gut in der Vorbereitung.
Und das am Stück, muss man dazu sagen.
Ja, genau,
sagen.
Am Stück.
Nicht
und dazwischen
auf eine
4 Tage
Woche,
Pause.
Menschen das machen würden.
Und ich bin, aber kennt ihr das so, wenn man so, jetzt will man langsam, dass es losgeht?
Echt?
So langsam bin
ich.
Nee, ich
würde mir im Bett liegen, jede Nacht und nie.
Ich bin auch jemand, der sich denkt, so, oh Gott, nur noch 4 Wochen, jetzt kann ich das alles nicht mehr machen, was ich eigentlich noch brauche.
Ja, ich denke darüber gar nicht nach. Ich denke mir immer, das wird schon alles passen.
Aber da hast du ein gutes Mindset. Glückwunsch dazu.
Und bei dir, Kadi?
Ich setze mich ganz gemütlich auf eine Hütte, habe ich gedacht. Das reicht ja schon, wenn ihr euch anstrengt. Ich chill ein bisschen mein Hashtag Hutlife.
Aber ich glaube, so viel chillen wird das wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, ein paar treue Hörerinnen und Hörer wissen es ja vielleicht noch oder schon. Und ihr wisst es eh, ich wollte mal eine Hütte übernehmen und wollte auch schon immer mal eine längere Zeit auf eine Hütte arbeiten. Dann gab es aber 1000 andere Dinge im Leben, die auch Spaß gemacht haben. Dann habe ich es nie gemacht und jetzt werde ich das mal ausprobieren. Also mich würde interessieren, so eine richtige Vollgas-Gastro-DAV-Hütte mit Übernachtung und Kaiserschmarrn am Fließband sozusagen. Mhm. Und mich würde schon aber auch sehr interessieren, so eine Alm mit kleinen Ziegis oder Schafis oder großen Kühen.
Ich seh dich schon ein Kalb gebären mit beiden Armen in der Kuh.
Ich nenne es dann Toni, okay?
Ja, wenn du das darfst, gerne.
Also wenn ich ein Kalb gebäre,
dann darfst du alles.
So, jetzt aber genug des Teasings. Ach so, ja, aber man sollte vielleicht kurz darauf sagen, wir machen dazu natürlich Podcast-Folgen, wie ihr es von uns gewohnt seid. Und es wird dazu Dokus geben. Hurra, weil ihr immer mehr Dinge sehen wollt. Das war ja auch so ein bisschen das Feedback.
Aber da müsst ihr euch tatsächlich noch ein bisschen gedulden. Wir müssen nämlich erstmal diese ganzen Aktionen durchziehen. Das heißt, die Filme kommen wahrscheinlich erst so gegen Herbst. Ihr werdet es aber auf jeden Fall hier mitbekommen. Und um euch diese Wartezeit bis dahin zu verkürzen, starten wir jetzt heute wieder in den Podcast mit einem neuen, ich würde fast schon sagen, riesig großen Thema. Wir gehen nämlich auf Expedition. Wir sprechen den Mai über das Thema Expeditionstourismus. Also es geht hier um die Kommerzialisierung von Bergexpeditionen im Hochgebirge. Also ich sage jetzt was ein bisschen Provokantes, diese mehr oder weniger organisierten Kaffeefahrten in den Himalaya. Und Kathi, du hast das Thema mitgebracht. Erzähl mal, wieso, weshalb, warum.
Also am Ende kann man es, glaube ich, runterbringen auf zwei Hauptgründe, die mich dazu motiviert haben. Erster Grund, wir haben es ja schon festgestellt, es ist Mai. Und im Mai ist so mehr oder weniger die Hochsaison für Expeditionen, zumindest im Himalaya. Also man kann ja irgendwo anders auch Expeditionen machen, aber in Nepal und im Himalaya ist da Hochsaison. Und gerade jetzt, wo wir hier im gemütlichen Studio sitzen, tummeln sich sicherlich hunderte von Menschen in irgendeinem Basecamp und versuchen, irgendeinen großen Berg wie Mount Everest und Co. zu besteigen. Also das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, ich finde, Expeditionstourismus ist so ein recht polarisierendes Thema. Ich finde, da gibt es bei mir zumindest im Freundeskreis immer so zwei Lager. So das erste Lager sagt so, boah, geil, 8000er, 6000er, 7000er, ich will auch besteigen, aber keine Zeit, keine Kohle, zu viel Angst in der Hose. Oder das zweite Lager, hä, voll der Kommerz, Quatsch, habe ich überhaupt keinen Bock, hat null mit Alpinismus, null mit Bergsteigen zu tun, lass mich in Ruhe damit. Und weil wir Bergfreundinnen ja so gerne polarisieren, here you go.
Ich fand es schön, wie du dir dauernd das Wort verkniffen hast gerade und in Quatsch umgewandelt hast. Aber es gibt ja noch einen dritten Grund, der vielleicht mit reinspielt, warum wir dieses Thema diesen Monat machen. Du, Kathi, hast ja wirklich eine krasse Geschichte ausgegraben über eine junge Frau, die 2023 den Mount Everest bestiegen hat und zuvor tatsächlich nur eine Handvoll Touren in den bayerischen Voralpen gemacht hat.
Oh, ich bin sehr gespannt auf diese Geschichte, weil sie könnte mir voll in mein Ja, trau dich nur und Empowerment-Ding reinspielen, aber sie könnte auch ganz schön in eine andere Richtung gehen. Ich bin gespannt.
Mal rein.
Hillary's Step ist so steil. Du hast kein Grip. Ich habe so große Angst gehabt. Und der ist einfach weitergegangen, ein bisschen schneller. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wartet auf mich, weil hier ist für mich am schlimmsten.
Es ist etwa 10 Uhr morgens am 21. Mai 2023. Die Temperatur liegt bei etwa minus 30 Grad. Der eisige Wind bläst mit 20 km/h und frisst sich durch den daunengefütterten Einteiler von Anna-Maria Botzka. Das Atmen ist unendlich schwer, trotz Sauerstoffmaske. Jeder Schritt eine Qual. Anna-Maria ist in der Todeszone auf 8790 Metern. Vor ihr Sherpa Lakpa. Er hat das letzte große Hindernis vor dem Gipfel des höchsten Berges der Welt, dem Mount Everest, bereits geschafft. Die Pole Dance Studiobesitzerin aus dem bayerischen Rosenheim, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal den höchsten Berg Deutschlands, die Zugspitze, bestiegen hat, hat keinen Plan, wie sie ihrem Sherpa weiter folgen soll.
Ich hätte auch vielleicht ein bisschen gebraucht, dass du mir sagst, okay, jetzt Fuß hier ist besser, Fuß da ist besser. Aber du gehst da weiter und ich bin hinter, ich bin mit Maske, ich kann nicht atmen, ich kann nicht mal schreien, dass ich Hilfe brauche.
Wird sie es noch heil bis zum Gipfel und auch wieder runter ins Basecamp schaffen? Oder stirbt hier an diesem Punkt der große Traum von Anna-Maria, einmal in ihrem Leben auf dem höchsten Gipfel der Welt zu stehen? Und stirbt damit auch ihre Hoffnung auf persönliche Heilung? Rosenheim im April 2024. 11 Monate nach dem Hillary Step und etwa 8400 Höhenmeter weiter unten.
Ah ja, jetzt ist hier gerade ein Auto reingefahren. Ich glaube, das müsste sie sein.
Hi! Hello, ich bin die Kathi.
Hi,
Kathi. Hi, freut mich.
Freu mich.
Ich treffe mich mit Anna-Maria vor ihrem Pole Dance Studio im Gewerbegebiet Rosenheim Ost. Pole Dance. Das ist so eine Mischung aus Tanz und Akrobatik an einer festmontierten Stange. Und das ist Anna-Marias eigentliches Leben. Sie ist 33 Jahre alt, wirkt aber auf mich viel jünger, als sie aus ihrem Auto aussteigt. Sie ist so groß wie ich, so um die 1,60 und trägt ihre mittelblonden Haare offen. Sie ist etwas geschminkt und sie hat ein super sympathisches Lächeln. Was mir auch sofort auffällt, ihre durchtrainierten Arme. Das kommt sicherlich vom Pole Dance.
Ich bin immer so nervös, wenn ich sprechen muss, weil mein Deutsch ist so
überhaupt nicht. Du sprichst perfektes Deutsch.
Geboren und aufgewachsen ist Anna-Maria in Rumänien. 2014 ist sie dann in die Nähe von Rosenheim gezogen, wegen der großen Liebe. Sie arbeitet zuerst in der Gastro und dann als Pole-Dance-Trainerin. Und nach nicht mal 2 Jahren in Deutschland wagt sie einen großen Schritt und sie eröffnet einfach ihr eigenes Pole-Dance-Studio. Beruflich läuft es für sie fabelhaft. Aber nach 6 Jahren Beziehung macht Anna-Maria einen Fehler, der alles verändert. Und der auch ihr erster Schritt in Richtung Mount Everest sein wird.
Wir waren verlobt und wir haben uns getrennt. Ich habe Schluss gemacht, es war meine Schuld. Es war ein bisschen kompliziert, ich will jetzt nicht in Detail gehen. Aber danach wollte ich zurück und er war sehr, sehr verletzt und wollte mich nicht mehr haben.
Zu einer richtigen Aussprache kommt es aber leider nie.
Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben nicht richtig Schluss gemacht, nach so vielen Jahren zusammen waren. Und weil es keinen Schluss gab, es war sehr schwer weiterzugehen. Ich habe sehr viel geweint, fast jeden Tag freiwillig sozusagen gelitten, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mir das verdient habe.
Im Herbst 2022 kommt sie nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause. Sie will sich ablenken. Sie schaltet den Fernseher an.
Und das war diese Dokumentation über die Erdbeben in Nepal in 2015 und wie alles zerstört hat.
Die Serie heißt Nepal im Schock, die Folgen des Bebens am Mount Everest. Erschienen ist sie 2022 auf der Streaming-Plattform Netflix. Und in 3 Folgen erzählt sie von dem Erdbeben in Nepal 2015. Bei diesem Erdbeben sind fast 9000 Menschen gestorben. In den Interviews erzählen die Augenzeugen, die damals vor Ort waren, von der Katastrophe.
Und dann war ein Interview noch mit einer Frau, die auf Everest war. Und sie hat auch ein bisschen über ihre Journey geredet, wie sie auf Everest kam und wie sie sehr motiviert war. Und es gibt so einen bestimmten Satz, den sie gesagt hat: It doesn't matter how many mountains I have to climb before, it doesn't matter how much I have to train before, but there is a way to climb Everest. There is a way.
There is a way. Es gibt einen Weg. Also muss es doch auch einen Weg geben für Anna-Maria. Ein Weg raus aus ihrer Traurigkeit und rein in ein neues, glücklicheres Leben.
Ich will dorthin, ich will Everest sehen und ich will Everest steigen. Und wenn ich das schaffe, ich schaffe alles im Leben. Ich kann über diesen Schmerz gehen, ich kann alle Probleme auflösen.
Und an diesem Abend auf ihrem Sofa in Rosenheim beschließt Anna-Maria, dass sie auf den höchsten Berg der Welt steigen wird. Als sie mir davon erzählt, wirkt sie voller Tatendrang, voller Yes, I can do it Mentalität. Ich liebe ihren Enthusiasmus. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich es auch echt heftig. Natürlich, there is a way. Ich bin selber ehrgeizig und ganz, ganz oft gibt es auch einen Weg. Aber, liebe Anna-Maria, wir sprechen hier doch vom höchsten Berg der Welt. Den kann man nicht so einfach besteigen. Allein in 2023 sind dort 18 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt sind weit mehr als 300 Bergsteiger von ihrer Tour auf den Mount Everest nicht lebend zurückgekehrt. Sicher, es gibt tödlichere 8000er. K2, da stirbt jeder Vierte. Annapurna, da stirbt jeder Dritte. Aber für so eine Expedition, da brauchst du Vorbereitung, da brauchst du Training, da brauchst du Erfahrung am Berg. Da brauchst du ausreichend finanzielle Mittel. Also da brauchst du ehrlicherweise deutlich mehr als den simplen Satz "There is a way", der auch einfach in einem Glückskeks stehen könnte. Und das Krasseste überhaupt daran ist, Anna-Marias höchster Berg bis zu diesem Zeitpunkt war der Wendelstein. Der Wendelstein in den Bayerischen Voralpen mit 1.838 Metern. Das ist doch echt Wahnsinn. Doch Anna-Marias Plan steht. Sie weiht ihren besten Freund Alex ein. Er ist einer der wenigen Freunde, die zumindest ein bisschen Bergerfahrung haben. Ich hoffe, durch seinen Blick ein bisschen mehr Anna-Marias Plan zu verstehen. Als Anna-Maria ihm davon erzählt, damals im Herbst 2022, findet er ihre Idee ganz und gar nicht großartig. Im Gegenteil.
Bist du wahnsinnig? Also du kannst ja nicht mit deinen Skills und deiner Erfahrung, du kannst ja nicht auf den Everest gehen. Die Anna ist so an sich topfit, was die Kraft angeht und was die Balance angeht durchs Pole Dance, aber ausdauermäßig war sie da auf dem Level von, ja, ich würde schon sagen, von einem Rentner.
Ich habe die Nachricht gelesen, ich habe gedacht, so wenig kennst du mich, also wirklich so wenig kennst du mich. Mir sind die Tränen gekommen und ich habe mir gedacht, ich werde dir zeigen, dass ich auf Everest gehe.
Jetzt erst recht. Anna-Maria will es jetzt nicht nur sich selbst beweisen, sondern auch ihrem Umfeld.
Ich habe mir 5 Jahre gegeben, um Everest zu besteigen, um Berge zu steigen, um alles zu lernen, was zu lernen ist.
5 Jahre Zeit, um den Everest zu besteigen? Ja, das klingt jetzt nicht total unrealistisch. Aber dass Anna-Maria nur 6 Monate später am Hillary Step auf fast 8800 Metern in der Todeszone stehen wird, das weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Ich habe ein bisschen online geschaut, was sind die ersten Schritte, um Everest zu besteigen. Ich habe nicht mal Bergschuhe gehabt. Also wirklich, ich habe nichts gehabt. Ich war auf null.
Schnell findet sie heraus, dass die meisten Mount Everest-Besteigerinnen und Besteiger an niedrigeren Bergen in Nepal trainieren. Das will sie auch. Sie entscheidet sich für den Lobuche. Das ist ein 6119 Meter hoher Berg und der ist etwa 30 Kilometer südwestlich vom Mount Everest. Er ist einer der beliebtesten und auch eher einfacheren 6000er in der Khumbu-Region. Obwohl bis zum Gipfel steile Eis- und Schneepassagen überwunden werden müssen, ist dieser Berg oft der erste Schritt für viele, die danach noch viel ambitioniertere Ziele haben. Aber auch für den Lobuche braucht Anna-Maria natürlich professionelle Unterstützung. Und sie sucht deshalb nach einem Unternehmen, das Expeditionen anbietet. Schnell findet sie eines. Sie entscheidet sich für Elite Expat. Das ist eine nepalesische Bergsteigerschule, die vor allem damit wirbt, besonders erfahrene Sherpas und ein hohes Sicherheitsniveau zu haben.
Das war 10.000 Euro. Inklusive war das Hotel für die Tage, ein paar Tage bevor, ein paar Tage danach. Natürlich die Expedition, das Essen auf der Expedition und alles und das Training.
Mitte November 2022 bucht Anna-Maria dann ihre Reise. Im April 2023 soll es dann auch schon losgehen, nach Kathmandu, der Hauptstadt Nepals. Der Countdown läuft für Anna-Maria. Um an ihrer Rentnerausdauer, wie ihr Freund Alex sagen würde, zu arbeiten, beginnt sie regelmäßig zu joggen. Mehrmals pro Woche läuft sie 10 Kilometer. Neben ihren Pole-Dance-Stunden und dem Laufen macht sie keine weiteren körperlichen Trainings. Aber sie visualisiert immer ihr Ziel.
Ich habe mir ein Everest-Bild runtergeladen und das habe ich als Screensaver gemacht. Und ich habe mir vorgestellt, wie es sein wird, was ich fühlen werde, wie kalt wird mir sein, wie schwer werde ich atmen.
Das Atmen, Anna-Marias größte Angst. Bereits auf 6000 Metern Höhe ist das Atmen deutlich erschwert. Denn mit zunehmender Höhe nimmt der Luftdruck ab und damit auch der Sauerstoffgehalt. Das Blut wird dicker. Der Körper produziert einfach viel mehr rote Blutkörperchen. Das Herz muss dadurch auch viel mehr arbeiten. Alles wird beschwerlicher, alles funktioniert langsamer. Und, was wir noch gar nicht erwähnt haben, das Risiko von Flüssigkeitsansammlungen, sogenannten Ödemen. Dieses Risiko steigt mit jedem Höhenmeter. Diese Ödeme bilden sich oft im Gehirn oder auch in der Lunge und stellen eine lebensgefährliche Situation dar. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auf dieser Höhe gar keine Infrastruktur da ist. Da gibt es kein Krankenhaus, da gibt es nicht ausreichende medizinische Versorgung. Also ich kann Anna-Marias größte Angst vollends verstehen. Ein paar kleinere Bergtouren baut Anna-Maria in ihre Vorbereitungen mit ein. Mehr ist aber nicht drin, denn sie arbeitet ja 6 Tage die Woche.
Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass ich gut klettern kann und dass ich fit genug bin, weil das, was ich mache, ist nicht wenig. Das sind 3 bis 5 Stunden Sport am Tag seit 8 Jahren, jeden Tag, außer wenn ich im Urlaub bin oder außer sonntags.
Halleluja, ich glaube, ich falle vom Glauben ab. Schon seit ich auf Anna-Marias Geschichte gestoßen bin, läuten in meinem Kopf alle Bergwachts-Alarmglocken. Klar, ich bin auch jemand, der sich sehr oft sehr große Ziele setzt. Aber anders als Anna-Maria gehe ich doch die Umsetzung deutlich akribischer an. Ich stelle mir einen Trainingsplan zusammen, ich blocke mir Zeit und generell frage ich mich natürlich auch, was sind das eigentlich für Unternehmen, die solche Touren und Expeditionen anbieten? Wie kann man denn behaupten, dass irgendein 6000er einfach zu besteigen sein könnte, wenn man überhaupt keine Hochtourenerfahrung hat, so wie Anna-Maria? Ich verstehe das nicht. Ich öffne meinen Laptop und ich finde auf Anhieb zig Anbieter, die Expeditionen in Nepal anbieten. Die meisten Angebote sind sehr kommerziell. Oft wird gar nicht das Risiko oder die Herausforderung in den Vordergrund gestellt, sondern mehr das Erlebnis, das Abenteuer, wie toll und wie einfach das doch ist.
Die Bilder sind super schön, da würde ich auch gerne hinfahren, wenn ich ehrlich bin. Das sieht alles machbar aus, ehrlicherweise. Also wenn ich mich jetzt nicht kritisch damit auseinandersetzen möchte und auch wenig Erfahrung habe, denke ich mir, ja, das ist im Himalaya ein Anfängerberg. Da wird jetzt nicht besonders groß auf Gefahren hingewiesen.
9. April 2023. Es ist der Tag der Abreise. Für Anna-Maria geht es von Salzburg über Abu Dhabi nach Kathmandu. Sie freut sich sehr auf die Reise. Der Abschied fällt ihr leicht.
Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich in Gefahr bin oder dass es ein Risiko gibt, dass ich nicht zurückkomme.
Nach etwa 15 Stunden Flug kommt Anna-Maria in Kathmandu an. Es ist der 10. April. Ihre ersten Eindrücke hält sie auf Instagram fest. Auf den Videos zeigt sich Kathmandu lebhaft und bunt. Man sieht viele Straßenstände, wo Obst und Gemüse verkauft werden. Es herrscht insgesamt ein sehr großes Gedränge, vor allem zu den Abendstunden. Hunde bellen. Und vor den kleinen Tempelanlagen, mitten in der mehr als 1,5 Millionen Einwohner großen Stadt, sieht man die Leute, die singen, die beten und die Kerzen anzünden. Autos hupen, der Straßenverkehr total chaotisch. Überall Mopedfahrer, die durch die engen Fußgängergassen fahren.
Ja, ist eine andere Welt. Und es war alles interessant, so viele Leute, so lebenvoll eigentlich. Der Stadt ist wirklich sehr bunt, sehr laut. Ja, doch, das sind sehr viele Touristen. Doch, vor allem im April, das sind sehr viele, die Berge steigen.
Im Frühling zwischen März und Mai ist die ideale Saison für Expeditionen in Nepal. Stabile Wetterverhältnisse, mildere Temperaturen. Im Hotel trifft Anna-Maria auch den Expeditionsleiter Nimstai und die Gruppe, mit der sie den Lobuche besteigen wird. Mit ihr wollen noch 6 andere Teilnehmer auf den Gipfel. Dabei sind eine junge Frau aus Österreich, ein Glücksspieler aus der Mongolei, eine Bodybuilderin aus den USA, eine Sängerin aus Indien, ein YouTuber und ein Polizist aus Nepal. Neben der Lobuche-Gruppe ist auch die Mount Everest-Gruppe von Anna-Marias Reiseagentur im Hotel untergebracht. 15 Menschen, die in den nächsten Wochen den höchsten Berg der Welt besteigen wollen. 15 Menschen, die Anna-Marias großem Traum schon sehr viel näher sind.
Berühmte Leute, reiche Leute, sehr viele Unternehmen. Dann waren ein paar aus Australien, die waren sehr, sehr, sehr sportlich.
Ein paar Teilnehmer der Everest-Gruppe versuchen sogar, zum zweiten Mal den Gipfel zu erreichen. Und diese sind offensichtlich bereit, nochmals mehrere 10.000 Euro dafür auszugeben. Die Angebote für Mount Everest-Besteigungen driften weit auseinander. Es gibt sehr hochpreisige Angebote, wo man zwischen 70.000 und 150.000 US-Dollar bezahlen muss. Und es gibt Billigangebote, die dominieren. Hier müssen Teilnehmer Preise unter 50.000 US-Dollar oder sogar teilweise unter 30.000 US-Dollar bezahlen. Bei der VIP-Luxus-Variante für 150.000 US-Dollar wird einiges geboten. Man hat beispielsweise einen Fernseher im Basecamp, man bekommt Gourmet-Essen täglich serviert und mit drin sind auch Helikopterausflüge ins 5-Sterne-Hotel in Kathmandu, falls man einfach mal kurz einen Break von den Bergen braucht. Anna-Maria hängt gerne mit ihrer Lobuche-Gruppe ab. Sie versteht sich mit allen auf Anhieb gut. Aber
Ich habe immer wieder Kontakt gesucht mit der Everest-Gruppe, weil mich so sehr interessiert hat, wie habt ihr dieses Geld? Wie finanziert ihr das? Wie seid ihr auf Everest gekommen? Was ist eure Erfahrung? Wie viele Berge habt ihr bevor bestiegen? Also ich wollte einfach alles wissen.
Und sie erzählt ihnen von ihrem großen Traum, auch bald auf dem Mount Everest zu stehen. Nach 3 Tagen in Kathmandu herrscht Aufbruchstimmung. Beide Gruppen machen sich am 13. April 2023 auf den Weg ins Mount Everest Base Camp. Dazu müssen sie zuerst von Kathmandu nach Lukla fliegen. Von dort ist es dann ein etwa 6- bis 8-tägiger Aufstieg bis ins Mount Everest Base Camp auf 5.364 Metern Höhe. Zum Vergleich, der höchste Berg der Alpen, der Mont Blanc, ist 4.810 Meter hoch. Bis zum Basislager müssen fast 70 Kilometer und etwa 5000 Höhenmeter durch das Khumbu-Tal, eine wunderschöne Region mit Sherpa-Dörfern, Klöstern und atemberaubender Berglandschaft, überwunden werden. Etwa 20-30% der Teilnehmer scheitern bereits am Weg zum Mount Everest Base Camp.
Oh mein Gott, es war so anstrengend, nicht schwer auf die Steine zu steigen, aber die Höhe. Ich hätte nicht erwartet, dass es mich so kaputt macht. Ich musste immer wieder stoppen, um zu atmen. So gegen Ende ist schlechtes Wetter gekommen, hat geschneit. Und es war sehr kalt, sehr windig, war alles zu Fuß, wir waren sehr nass.
Am 21. April, also 7 Tage später, erreicht Anna-Maria das Basecamp. Sie ist unglaublich erleichtert. Das Basecamp wird während der Hochsaison im Frühjahr zu einem kleinen Pop-up-Dorf. Auf mehreren Hektar stehen hunderte gelbe, orange und grüne Schlafzelte, riesige Speisezelte. Es gibt sogar 2 Helikopterlandeplätze. Ein medizinisches Behandlungszelt und auch Toilettenanlagen gibt es. Bis zu 1000 Leute tummeln sich täglich im Basecamp. Und zwischen 40.000 und 50.000 Menschen gehen pro Jahr den Trek von Lukla zum Basecamp. Vom Anfang des Camps bis zu ihrem Campbereich, wo ihr Zelt steht, muss Anna-Maria fast eine Dreiviertelstunde gehen. Sie erreicht ihr Zelt, erschöpft, aber glücklich. Aus der Loboche-Gruppe schafft es eine Teilnehmerin nicht. Aus der Everest-Gruppe scheitern sogar 2.
Wie ist das? Also ihr seid da am Basecamp? Wie sieht jeder Tag aus? Was macht ihr da den ganzen Tag?
Gar nichts, wirklich gar nichts. Ich habe Schach gespielt, Gott sei Dank, ich habe einen Schach gehabt. Yeah. Ich habe ein Kindle mitgenommen, also die Leute lesen. Jeder hat sein eigenes Zelt, ein bisschen eigenes alleine. Dann haben wir noch ein Zelt, wo alle zusammenkommen. Wir sitzen, wir trinken Wasser, weil wir können nur Wasser trinken.
Das Leben im Basecamp besteht aus Essen, Trinken, Schlafen, Lesen. Immer wieder gibt es auch traditionelle Segnungszeremonien für eine sichere Rückkehr der Bergsteiger und Sherpas. Vor allem besteht es aber aus Warten. Warten darauf, dass die Bedingungen endlich gut genug sind, um in Richtung Gipfel zu starten. 23. April. Seit 2 Tagen ist Anna-Maria im Basecamp. Ein günstiges Wetterfenster zeichnet sich ab. Der Expeditionsleiter Nimstai teilt den Teilnehmern mit, bald ist es soweit. Der Loboche kann endlich bestiegen werden. Doch Anna-Maria ist mit ihren Gedanken wo ganz anders. Ein paar tausend Höhenmeter weiter oben, am Gipfel des Mount Everest. Denn kurz vorher kommt ein Teilnehmer der Everest-Gruppe auf sie zu.
Anna, du sprichst immer über Everest, wie sehr möchtest du das machen und wie interessant für dich wäre. Schau dir Meg, weil sie heißt so. Die Meg hat Angst bekommen, sie will das nicht machen. Wir sind ein Paar, wir wollen das zusammen machen. Also wenn sie nicht steigt, ich steige auch nicht. Willst du den Platz nehmen?
Was für ein unerwartetes Angebot. Ein australisches Paar, das dieses Jahr den Mount Everest gemeinsam besteigen wollte, bietet Anna-Maria ihren Platz an für 50.000 US-Dollar.
Mein Herz hat angefangen zu schlagen, weil, weißt du, oh mein Gott, die Möglichkeit ist hier und ich bin nicht vorbereitet. Ich habe nicht das Geld, ich habe nicht die Vorbereitung, es ist unmöglich jetzt.
Doch die Australier bleiben beharrlich, bieten Anna-Maria einen Rückzahlplan über mehrere Jahre an.
Und ich war, oh mein Gott, es ist mir jetzt so schwer, Nein zu sagen. Und ich habe gesagt, Will, ich muss wirklich nachdenken. Ich fühle nicht, dass ich vorbereitet bin. Also lass mich ein paar Tage nachzudenken. Und der hat gesagt, ja, denkt, aber auch nicht so lange, weil wir wollen eine Antwort, weil wenn du das nicht willst, dann fragen wir jemand anderen.
Anna-Maria grübelt und grübelt. Sie kann nicht schlafen. In ihrer Ratlosigkeit ruft sie ihre Freunde an, ihre Familie. Sie befragt die anderen Teilnehmer, den Expeditionsleiter, die Sherpas. Doch niemand will ihr bei ihrer Entscheidung helfen.
Soll ich so viel riskieren? Soll ich so viel mein Leben riskieren, einfach nur Everest zu besteigen? Wünsche ich mir das wirklich so viel?
Nur einer spricht Anna-Maria positiv zu. Ihr Freund Alex. Der Alex, der ihr zu Hause in Deutschland noch gesagt hat, dass sie, Zitat, wahnsinnig sei, hat nun eine ganz andere Meinung.
One life, one chance. Das ist genau das, was du dir vorgestellt hast. Du hast keine Probleme mit Akklimatisation. Und wahrscheinlich, wenn du es jetzt nicht versuchst, dann wirst du es wahrscheinlich gar nicht mehr probieren.
Und ich habe entschieden, ich mache das. Ich habe meine Mama angerufen, ich steige Everest. Meine Mama hat geweint, obwohl sie nicht wusste, was Everest ist. Und ab der Nacht, ich könnte nicht mehr ruhig schlafen. Es war immer diese Angst, okay, jetzt kommt der Tag, wo ich wirklich hochgehen muss. Und es war so viel Angst.
Der Plan steht also. Statt in ein paar Jahren wird Anna-Maria also bereits in wenigen Wochen versuchen, auf den höchsten Berg der Welt zu steigen. Ob das gut geht? Vor dem Everest wartet aber noch der Lobuche. Auf den will Anna-Maria nicht nur, weil sie dafür schon 10.000 Euro bezahlt hat, sondern weil es auch eine Probe dafür ist, ob sie es tatsächlich schaffen könnte, den höchsten Berg der Welt zu besteigen. Denn Anna-Maria hat bis dahin überhaupt keinen Plan vom Höhenbergsteigen. Wenn sie also bei diesem vergleichsweise einfachen 6.000er schon Probleme haben sollte, dann kann sie ehrlicherweise den Everest vergessen. Auf- und Abstieg dauern etwa 9 bis 10 Stunden. Sie muss dafür etwa 2000 Höhenmeter bewältigen und das ohne Sauerstoff. Auf Instagram hält sie den Abend vor der Gipfelbesteigung fest.
So, this is... Shit, I have the cough. This is the night before the summit push. So we are going to summit tomorrow morning. Waking up at 1 o'clock, having a breakfast and then go for the summit push.
Anna-Maria hat auch noch einen super schlimmen Husten. Aber es hilft nichts. Am 28. April um 1.30 Uhr in der Nacht geht es los. Im Licht der Stirnlampen raus in die pechschwarze Dunkelheit des Himalaya-Gebirges.
There's somewhere is Lobuche. So you have to go up. That hill, where everything is black, doesn't look really friendly today.
Anna-Maria kämpft, Schritt für Schritt, Meter für Meter, durch Schnee und Eis.
I'm so tired.
Endlich, gegen 7 Uhr morgens, sie hat es tatsächlich geschafft. Im strahlenden Sonnenschein steht sie auf ihrem ersten 6000er. Und das als zweite ihrer Gruppe.
This is Lobuche. 6,119 Meter. My first ever mountain. Fuck, it was hard. He was so hard. I couldn't have done it without him.
Hello.
Yeah. I cried.
Yeah.
I cried the whole way up.
Die Emotionen überrollen sie.
Ich war so glücklich. Ich habe Tränen in die Augen gehabt. Ich habe Everest von da gesehen. Ich habe alle Berge unter mir gesehen. Leute, die noch klettern, also Leute, die noch unten sind. Und ich war unglaublich glücklich und stolz.
Es geht zurück ins Everest Base Camp. Nach diesem ersten Erfolg ist Anna-Maria zuversichtlich, es auch auf den Mount Everest zu schaffen. Doch der Lobuche ist mit dem Mount Everest in keinster Weise zu vergleichen. Denn um auf den Everest zu steigen, wird sie zusätzlichen Sauerstoff brauchen. Der ist auf über 8000 Metern überlebenswichtig. Aber Sauerstoffmaske, Schläuche und Co. haben ihre Tücken. Anna-Maria wird das auf dem Weg zum Gipfel noch merken. Von Gletscherspalten, Lawinen und anderen Gefahren mal ganz zu schweigen. Aber wie sieht so ein Aufstieg auf den höchsten Berg der Erde genau aus? Für eine Mount Everest-Expedition werden in der Regel so um die 60 Tage eingerechnet. Das liegt nicht nur daran, dass zum einen die Strecke sehr lang ist, sondern sie ist teilweise auch unglaublich schwierig. Und die Teilnehmer müssen sich natürlich auch akklimatisieren, um nicht die gefürchtete Höhenkrankheit zu bekommen. Deshalb sollen die Teilnehmer auch nur wenige Höhenmeter pro Tag zurücklegen. Und teilweise müssen die Bergsteiger dann die Strecke hoch und wieder runtergehen, die sogenannte Rotation. Neben dem Basecamp gibt es auf dem Südanstieg noch vier weitere Camps. Camp 1 auf 5.900 Metern, Camp 2 auf etwa 6.400 Metern, Camp 3 auf 7.200 Metern und Camp 4 auf 8.000 Metern. Für Anna-Maria bedeutet das Aufstieg vom Basecamp in Camp 1, eine Nacht in Camp 1 schlafen. Am nächsten Tag Aufstieg in Camp 2, wieder eine Nacht dort schlafen und am nächsten Tag Aufstieg, soweit es geht, Richtung Camp 3. Dann zurück zu Camp 2, wieder einmal schlafen und dann ganz zurück ins Basecamp.
Alle anderen haben schon die Rotation gemacht, die sind so kaputt gekommen, das war so anstrengend. Einige sind in Krankenhaus danach gegangen, weil eine Chest Infection bekommen haben, dass sie Blut gespuckt haben. Andere sind direkt nach Hause gegangen, die haben festgestellt, dieser Berg ist nicht für mich. Also ich war nicht beruhigt, ich war absolut nicht beruhigt. Die Stimmung war sehr angespannt.
Wenige Tage später, am 3. Mai, ist es endlich soweit. Anna-Marias Expeditionsleiter gibt das Go für ihre Rotation. Heute Nacht soll sie zum ersten Mal ins Camp 1 aufsteigen. Vor ihr liegen 1800 Höhenmeter. Sie hat Angst, erzählt sie auf Instagram.
I don't know, this combo icefall is really scaring me.
Anna-Marias Angst ist nicht unbegründet, denn vor ihr liegt der gefürchtete Kumbo-Eisbruch. Der Kumbo-Eisbruch ist eine der Schlüsselstellen der Everest-Besteigung. Der Gletscher bewegt sich dort stündlich bis zu 5 cm. Überall lauern Gefahren. In diesem Labyrinth aus Eis können sich plötzlich tiefe Gletscherspalten auftun, die alles verschlucken. Türme aus Gletschereis können abbrechen. Immer wieder reißen Lawinen, die von der Westseite des Everest abgehen, alles mit sich. Sherpas, die sogenannten Icefall-Doctors, sichern jedes Jahr den Weg mit Fixseilen und Leitern, um die Bergsteiger so sicher wie möglich durch dieses Tal zu leiten. Trotzdem, dieser Abschnitt bleibt ein Spiel mit dem Tod, das man so schnell wie möglich hinter sich bringen möchte. Mindestens 40 Menschen sind bislang im Kumbo-Eisbruch gestorben, wie es vom Tourismusministerium Nepals heißt, das die Statistik führt. Erst wenige Wochen vor Anna-Marias Tour, im April 2023, riss eine Lawine dort drei Sherpas in den Tod. Mitten in der Nacht geht es los. Anna-Maria trägt ihre Hardshelljacke und Hose, darunter zwei Schichten Kleidung. Und sie hat ihre Expeditionsbergschuhe an. Helm und Stirnlampe sind auf dem Kopf. Im Rucksack ist etwas zu essen und auch etwas zu trinken. Eine Regenjacke, Handschuhe, ihre Steigeisen und auch ihr einteiliger Daunenanzug, den sie ab Camp 2 braucht. Schlafsack und Isomatte trägt ihr Sherpa für sie. Um 1 Uhr startet Anna-Maria gemeinsam mit ihrem Sherpa Karma. Es ist stockdunkel, der Himmel sternenklar. Der Vollmond taucht die Umgebung in ein silbernes Licht, es ist eiskalt. Sie beten für einen guten Aufstieg und dann
sind wir losgegangen. Und es war ruhig, es hat lange gedauert. Ich weiß, dass es war 1 oder 1,5 Stunden, bis wir zu Eisfall gegangen sind, wo ich schon müde war. Und der hat sich gedreht und hat mir gesagt, jetzt geht's los. Ich kann schon nicht mehr.
Der Weg durch den Gletscher ist atemberaubend schön. Er führt vorbei an wilden Eisformationen über Jahrtausende zusammengepresster Schnee. Die einzelnen Schichten heben sich farblich teilweise voneinander ab. So ein bisschen wie Blätterteig aus Eis. Wenn sie nicht mehr atmen kann oder glaubt, nicht mehr weiterzukommen, versucht ihr Sherpa, sie mit Späßen wie kleinen Tanzeinlagen bei Laune zu halten. Und es klappt. Für sie ist er der allerbeste Sherpa.
You're the best.
Ich habe dir fast so gesehen wie ein Spielpark, wo du geht's hoch, geht's runter, geht's ein bisschen weiter. Natürlich, es war anstrengend. Ich konnte nicht atmen, ich musste stoppen, ich musste ein bisschen trinken. Und die Sherpa sind schnell, schnell, weil wir wollen in der Nacht hoch schon sein. Sobald die Sonne scheint, ist es sehr gefährlich, dort zu sein. So nicht zu langsam und nicht zu viel warten. Aber es war leichter als gedacht.
Sie legt sich hin, versucht etwas zu schlafen. Das gelingt ihr kaum. Denn gefühlt donnern alle 15 Minuten Lawinen in der Ferne die Hänge hinab. Am nächsten Morgen geht es in der Früh um 7 Uhr bereits weiter. Bis zu Camp 2 sind es ungefähr 600 Höhenmeter, bei relativ flacher Steigung, insgesamt 6,5 Kilometer. Im Durchschnitt braucht man ungefähr 6 bis 8 Stunden. Aber die Höhe macht Anna-Maria echt zu schaffen. Sie geht immer noch alles ohne Sauerstoff. Anna-Maria braucht am Ende statt der 6 bis 8 Stunden 10 Stunden. Kein gutes Omen. Nach einer Nacht im Camp 2 geht es weiter hinauf. Der letzte Teil der Rotation steht an. Das Camp 3 liegt in einem flachen Teil der Lotsewand. Die Lotsewand, das ist eine ungefähr 35 bis 40 Grad steile Wand aus Schnee und Eis. Und hier wurden von Sherpas Fixseile gelegt. An denen können sich die Bergsteiger einhängen und mit Hilfe einer Steigklemme aufsteigen. Anna-Maria und ihr Sherpa starten wieder in der Früh.
Wir gehen nur so hoch wir können und dann kommen wir wieder zurück. Also wir müssen Camp 3 eigentlich nicht mal anfassen, weil es war sehr windig. So, es war nicht sicher, dass wir das schaffen.
Es läuft gut, trotz Gegenverkehrs. Bergsteiger oder Träger, alle hängen an diesem einen Fixseil, das sie im Falle eines Sturzes vor dem Schlimmsten bewahren soll. Es ist so wie eine einspurige Fahrbahn in beide Richtungen. Wie bei einem Klettersteig. Auf den Gegenverkehr muss man warten und überholen ist fast unmöglich und falls doch, extrem gefährlich. Immer wieder fragt ihr Sherpa, ob sie noch weiter kann. Dreimal, viermal. Und sie kann. Anna-Maria hat nur Camp 3 vor Augen, ihr Ziel des Tages. Aber je später es wird, umso gefährlicher wird es auch. Das Eis schmilzt unter den Strahlen der Höhensonne. Es wird dann glatter und rutschiger. Immer mehr Steine lösen sich dann aus ihrer eisigen Umklammerung und können Bergsteiger beim Herabstürzen verletzen. Anna-Marias Sherpa ruft zur Umkehr.
Er hat gesagt, Anna, ich denke, es ist besser unterzukommen, es ist ein bisschen gefährlich jetzt, es sind zu viele Leute auf dem Seil, es ist windig, Steine kommen runter.
Sie drehen um. Wieder im Camp 2 angekommen, erfährt Anna-Maria, dass sie heute nicht einmal die Hälfte der Strecke zum Camp 3 geschafft hat. Was für eine Enttäuschung zum Abschluss ihrer Rotation. Wenn sie es heute nicht geschafft hat, warum sollte sie es dann beim echten Gipfelversuch schaffen? Nach einer weiteren Nacht im Camp 2 geht es wieder zurück ins Basecamp. Es ist mittlerweile der 8. Mai. Anna-Maria ist schon fast ein Monat in Nepal. Und es heißt wieder warten. Warten auf ein günstiges Wetterfenster, um endlich den Mount Everest zu besteigen. 8 Tage später ist es dann soweit. Ein Wetterfenster öffnet sich. Anna-Maria beginnt in der Nacht zum 16. Mai mit drei anderen Teilnehmern und einem Sherpa den Gipfelaufstieg. Sie starten gemeinsam vom Basecamp um 1 Uhr nachts. Schnell verteilt es sich. Jeder geht so sein Tempo. Ziel ist es, bis zu Camp 1 zu kommen, dort eine Stunde Pause zu machen und dann gleich weiter zu Camp 2 zu gehen. Alle kennen den Weg von der Rotation. Anna-Maria kommt gut voran. Sie erreicht nach einem kurzen Zwischenstopp in Camp 1 am Nachmittag gegen 15 Uhr Camp 2. Dort angekommen erfährt sie aber, dass es vorerst kein Weiterkommen gibt. Das Wetter ist zu schlecht und damit das Risiko zu hoch. Schon wieder heißt es, warten.
Also für mich war sehr gut diese Pause, dass meine Füße wieder fit sind. Ja, also ich war glücklich eigentlich. Und es war so schön, es war schöne Sonnenuntergänge. Es war unglaublich. Ich habe so schöne Sonnenuntergänge gefilmt.
Am Ende warten sie insgesamt 2 Nächte in Camp 2 auf etwa 6400 Metern. Doch neben den schönsten Sonnenuntergängen ihres Lebens beobachtet Anna-Maria auch den kreisenden Helikopter. Bergsteiger, die gerettet werden müssen, weil sie verletzt sind oder zu erschöpft, um weiterzukommen. Aber immerhin, sie leben noch. Anna-Maria ahnt dann noch nicht, dass ihr der Tod in den nächsten Tagen öfter begegnen wird. Am 19. Mai beginnt Anna-Marias Gruppe frühmorgens den Aufstieg zum Camp 3 über die Lotse-Flanke. Dort, wo Anna-Maria das letzte Mal bei nur der Hälfte der Strecke gescheitert ist. Doch diesmal ist es anders. Zwar ist die eisige Steilwand hinauf zäh und anstrengend, aber sie schafft es. Im Camp 3 erwartet sie ein schockierender Anblick.
Wir sind auf Camp 3 angekommen und das Erste, was man sieht, ist eine Leiche in der Schnee bis hier.
Die Leiche ist etwa 20 Meter vom Camp entfernt. Anna-Maria sieht nicht alle Details, aber sie sieht genug. Beine und Rumpf des Toten sind von Schnee bedeckt. Er steht sozusagen aufrecht. Beide Arme in die Luft gestreckt, geformt zu einem Y. Wie zur Begrüßung oder als Warnung. Es ist nicht die einzige Leiche, die den Weg zum Dach der Welt weist. Am Mount Everest liegen immer noch 200 verstorbene Bergsteiger, die nicht geborgen werden konnten. Zum Beispiel, weil sie unerreichbar in tiefen Gletscherspalten liegen. Ganz allgemein, eine Bergung ist auf dem höchsten Berg der Welt höchst kompliziert. So brauche es für eine einzige Leiche 6 bis 8 Sherpas, erklärt Bergführer Kari Kobler 2017 der Schweizer Zeitung Blick. Das liege daran, dass die gefrorenen Leichen schwerer werden, bis zu 150 Kilogramm. Deshalb liegen viele der Leichen noch immer am Wegesrand, konserviert und tiefgefroren. Doch viel Zeit darüber nachzudenken, wie der zum Y gefrorene Tote sein grausiges Ende gefunden hat, bleibt Anna-Maria nicht. Sie muss sich ausruhen, zu Kräften kommen. Auch wenn das angesichts der unebenen Fläche, auf der die Zelte stehen, und der Höhe von rund 7200 Metern schwierig ist.
Ja, und Camp 3 ist es sehr unbequem, ungemütlich. Es ist auf eine Wand, die steil ist. Die Zelte sind nicht gerade, die Zelte sind wirklich schief. Und du rollst. Also da war ich nicht mehr alleine in dem Zelt. Ich war mit Magdalena, mit der polnischen Frau. Und ich bin die ganze Zeit zu ihr gerollt.
Der Schlaf ist also wenig erholsam. Erst als sie Sauerstoff bekommt, das erste Mal auf dieser Tour, wird es besser. Am nächsten Morgen, in der Früh um 5, es wird ernst. Anna-Maria steigt auf, Richtung Camp 4. Zum ersten Mal muss sie mit Sauerstoff gehen. Dieser Sauerstoff ist in einer 5 Kilogramm schweren Flasche in ihrem Rucksack verstaut. Über einen Schlauch gelangt der Sauerstoff dann in die Maske, die über Mund und Nase sitzt. Die Maske muss gut sitzen. Sie sollte nicht drücken. Sie sollte auch nicht verrutschen. Besonders bequem ist es nicht. Das Camp 4 befindet sich dann auf etwa 8000 Metern in der Todeszone. Der Sauerstoffgehalt in der Luft ist lebensgefährlich gering. Der menschliche Körper kann sich nicht an die Todeszone gewöhnen. Auch nicht mit Akklimatisation, weil der menschliche Körper dort mehr Sauerstoff verbraucht, als er aufnehmen kann. Generell lässt sich sagen, die meisten Menschen können ohne zusätzlichen Sauerstoff nicht länger als 48 Stunden in der Todeszone überleben. Anna-Maria bekommt einen neuen Sherpa zugewiesen. Er heißt Lhagpa Tenyen Sherpa. So richtig passt ihr das nicht. Sie hätte gerne ihren alten Sherpa behalten. Sie waren ein echt gutes Team. Lhagpa Sherpa ist etwa 1,70 Meter groß. Er trägt einen leichten Flaum über den Lippen, der verrät, dass er erst 19 Jahre alt ist. Und er ist selber erst einmal auf dem Everest gestanden.
Er war ein Kind eigentlich, aber die haben nicht genug Sherpas gehabt. Er war sehr stark. Ich habe nichts gegen ihn. Er hat mich geholfen. Er hat seinen Job gemacht. Aber er war ein Kind mit einem Anfänger auf dem Everest.
Ein Kind und eine Anfängerin. Ich kann es nicht fassen, als Anna-Maria mir das erzählt. Das ist doch Wahnsinn. Ein Himmelfahrtskommando. Dazu kommt noch, dass Lhagpa kaum Englisch spricht. Und so stapfen die beiden schweigend hintereinander den Berg hinauf. Über 6 Stunden. Anna-Maria will sich ablenken. Sie zählt ihre Schritte.
1, 2, 3, 4, 5. Geh einfach weiter. Das ist der einzige Weg, weiterzugehen.
Am Nachmittag, endlich, sie kommen an Camp 4 an. Es ist das letzte Camp vor dem Gipfel. Aus ihrer Gruppe sind 7 andere Bergsteiger auch schon da. Es ist nicht viel mehr als eine Ansammlung von orangen Iglo-Zelten. Und Müll. Viel Müll.
Boah, so viel Dreck. Das war mein erster Gedanke. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mein Handy genommen und ich habe einfach gefilmt, weil es ist unglaublich.
Anna Maria ist fassungslos, wie viel Dreck und Müll die Leute dort oben gelassen haben. Essen, Ausrüstung, Schlafsäcke, Kleidung, Sauerstoffflaschen, Deo-Flaschen, Seife. Das alles liegt hier rum, auf etwa 8000 Metern Höhe. Allein 2018 sammelte China in einer Expedition mehr als 8 Tonnen Müll vom Mount Everest. Davon waren 2 Tonnen menschlicher Kot. Dabei gibt es seit 2015 sogar ein Gesetz, dass jeder Bergsteiger beim Abstieg auch einen Teil Unrat, mindestens 8 Kilo, mitnehmen muss. Wer sich widersetzt, muss bis zu 4.000 US-Dollar Strafe zahlen. Viele vermögende und vor allem erschöpfte Bergsteiger nehmen das jedoch billigend in Kauf. Ihren eigenen Müll nimmt Anna Maria wieder mit. Aber um auch noch den Müll anderer mitzunehmen, fehlt ihr einfach die Kraft. Nach den ersten Eindrücken geht Anna Marias Adrenalinspiegel durch die Decke. Das Camp 4 verlangt mental alles von ihr ab. Denn hier wird ihr zum ersten Mal richtig bewusst.
Ich bin auf der Dead Zone. Sehr kalt, sehr windig. Du kannst einfach die Maske nicht wegnehmen und zu sprechen. Du kannst nicht atmen. Es war so eine starke Wind.
Anna Maria hat Angst. Immer wieder fragt sie sich, wie sie nur mit ihrem Sherpa, mit dem sie in keinster Weise kommunizieren kann, den Gipfel erklimmen soll. Sie legen sich schlafen. Anna Maria teilt ihren Schlafsack und auch ihre Isomatte mit ihrem Sherpa. Der hat nur mangelnde Ausrüstung. Der Lärm, wenn der Wind gegen das Zelt peitscht, ist ohrenbetäubend. An Erholung ist nicht zu denken. Doch die Nacht ist sowieso kurz. Um 22 Uhr wollen sie starten. Starten Richtung Gipfel.
Ich habe alles eingepackt, ich habe mich vorbereitet und da hat angefangen mein Herz zu schlagen. Jetzt fängt es an eigentlich. Ich war so aufgeregt, ich habe Angst gehabt, mir ist kalt, ich könnte nicht atmen, alle Ängste sind wieder zurückgekommen.
Ihr Sherpa will noch einmal ihre lebensnotwendige Sauerstoffflasche wechseln. Doch er wirkt nervös.
Oh shit. Und ich, oh shit, also wenn mein Sherpa sagt, oh shit, was soll ich sagen? Und ich, was ist los? Ah nein, 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 warte, ich komme gleich. Und er ist rausgegangen, es war dunkel, alles schwarz.
Es gibt Probleme mit dem Schlauch. Er passt nicht auf die neue Sauerstoffflasche. Anna Maria wird langsam panisch.
Dann kommt er wieder nach ungefähr 10 Minuten so gefüllt. Kommt er wieder mit einer anderen Schlauch und probiert wieder. Und er geht nicht. Oh fuck! Oh mein Gott, ich werde hier sterben. Ich werde auf Camp 4 sterben. Ich habe keinen Sauerstoff.
Mittlerweile sind die beiden ganz alleine in Camp 4.
Alle anderen sind schon hochgegangen. So, er könnte keine Hilfe bitten und so. Und irgendwo hat er das gefunden. Der ist mit einem neuen Schlauch gekommen und hat versucht und hat funktioniert. Und ich könnte sehen, wie erleichtert er war. Ich könnte sehen. Und das war der erste Ding. Okay, der hat keine Erfahrung.
Endlich. Die Sauerstoffversorgung funktioniert. Sie müssen sich nun echt beeilen. Sie müssen bis allerspätestens 14 Uhr am Gipfel sein. Nur so haben sie noch ausreichend Zeit für den Abstieg, bevor dann auch das Wetter umschlägt. Ansonsten müssen sie den Summit-Versuch vorher abbrechen.
Let's go. Nach 10 Minuten, wir gehen, tritt sich zu mir, nicht erschrecken, wir gehen an eine Leiche vorbei. So, das war die erste Leiche, die ich wirklich sehr nachgesehen habe. Der ist einen Tag vorher gestorben.
Wenn jetzt etwas passiert, dann kann ihnen niemand helfen. Sie sind vollkommen auf sich allein gestellt. Sie steigen langsam auf. Jeder Schritt erfordert unendlich viel Energie. Sie fängt wieder an, ihre Schritte zu zählen. Nach jedem 10. Schritt muss sie eine Pause machen, um zu atmen. Für Essen oder Trinken keine Kraft, auch keine Zeit. Denn dafür müsste sie ja ihre Maske, ihre Mütze, ihre Handschuhe ausziehen. Undenkbar in dieser lebensfeindlichen Umgebung. Einfach nur gehen und atmen, gehen und atmen. Ihr Körper läuft auf Hochtouren. Der Kopf kann es kaum erwarten, bis die ersten Sonnenstrahlen den Tag beginnen lassen. Schritt für Schritt geht es nach oben, zu einer der entscheidenden Wegmarken.
Und dann kommen wir ungefähr um 5 Uhr früh zu der Balcony.
Der Everest-Balkon, die höchste Wetterstation der Welt auf 8432 Metern. Ein wunderschöner Aussichtspunkt für alle, die überhaupt so weit gekommen sind.
Und es ist so schön. Es ist, wow, das war so schön. War der Sunrise. Und du siehst die Berge und du siehst die Clouds, die Wolkendecke über die Berge. Und da fängt an, die Sonne so über die Wolke hochzukommen. Es war das schönste Image, die ich in meinem Leben gesehen habe.
Euphorie und Hoffnung, dass man es fast geschafft hat, breiten sich aus. Die meisten Bergsteiger bereiten sich hier auf die finale Gipfeletappe vor. Kurze Pause und Sauerstoffflasche wechseln. Ihr Sherpa drängt.
Jetzt müssen wir uns wirklich beeilen, weil wir haben einen langen Weg noch. Du denkst, das sind nur, keine Ahnung, 300 Meter. Das sind nicht nur 300 Meter.
Und noch hat sie die letzte, vielleicht die schwerste Hürde noch nicht überwunden. Den Hillary Step. Benannt ist dieser nach Edmund Hillary, ein neuseeländischer Bergsteiger, der als allererster Mensch auf der Welt den Mount Everest bestiegen hat, zusammen mit seinem Sherpa Tenzing Norgay. Das war am 29. Mai 1953. Etwa 70 Jahre später muss Anna Maria aus Rumänien ebenfalls diese Schlüsselstelle meistern. Der Hillary Step ist eine fast senkrechte, 12 Meter hohe Wand, ungefähr 70 Höhenmeter unterhalb vom Gipfel. Die Steilstufe ist etwa 3 Meter breit und zu beiden Seiten sehr stark ausgesetzt. Links und rechts geht's mehrere hundert Meter steil nach unten. Klettertechnisch ist das die schwerste Stelle, das Nadelöhr des Everest. Oft bilden sich hier lange Menschenketten, gefährliche Staus in der Todeszone. Aber Anna Maria hat Glück. Nur sie und ihr Sherpa sind da. Vor allem, weil sie schon recht spät dran sind. Sie muss diese Felswand mit ihren Steigeisen klettern. Das bedeutet, nur ganz winzige Zacken haben Kontakt mit dem Felsen.
Du hast kein Grip. Ich habe auch keine Technik gehabt, mich an das Seil zu nehmen.
Zum ersten Mal rächt sich so richtig, dass Anna Maria eigentlich keine wirkliche Bergsteigererfahrung hat. Sie ist allein in der über 70 Grad steilen Felsstufe. Ein Fixseil hängt dort. Sie kann sich auch sichern, aber sie kann sich nicht gut daran hochziehen. Ihr Sherpa ist bereits vorausgeklettert.
Ich habe so große Angst gehabt. Und der ist einfach weitergegangen, ein bisschen schneller. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wartet auf mich, weil hier ist für mich am schlimmsten. Und ich hätte auch vielleicht ein bisschen gebraucht, dass du mir sagst, okay, jetzt Fuß hier ist besser, Fuß da ist besser.
Sie ist allein. Sie muss allein herausfinden, wo sie ihre Füße am besten setzen kann, damit sie nicht abrutscht. Ein falscher Tritt könnte ihr Ende bedeuten. Sie hat Todesangst.
Geht's da weiter und ich kann nicht mal schreien nach Hilfe. Ich bin hinter, ich bin mit Maske, ich kann nicht atmen, ich kann nicht mal schreien, dass ich Hilfe brauche.
Anna Maria klammert sich mit aller Kraft an den Felsen, versucht, die richtigen Tritte zu finden. Mit größter Vorsicht und höchster Konzentration schafft sie es schließlich. Sie schafft es, den Hillary Step zu erklimmen. Von hier aus kann sie nun den Gipfel sehen. Es sind nur noch wenige Höhenmeter bis zum höchsten Punkt der Welt. Schritt für Schritt, gefühlt unendlich langsam, kämpft sie sich weiter durch den Schnee. Noch ein letzter Schritt und dann...
Endlich! Mein Gott, es ist der Gipfel da.
Sie hat es geschafft. Am 21. Mai kommt sie vormittags gegen 10.30 Uhr nach etwas mehr als 11 Stunden Aufstieg aus Camp 4 am Ziel an. Sie steht auf dem höchsten Berg der Erde. am Südgipfel des Mount Everest auf 8848 Metern Höhe. Sie kann es kaum glauben.
Und ich war alleine auf dem Gipfel von Everest. In diesem Moment, es gibt keinen Mensch, der höher auf mich ist auf der Welt. Ich bin in der höchsten Punkt. Ich habe geschafft. Ich habe an Alex gedacht. Ich habe an meine Familie gedacht. Ich habe an meinen Ex-Freund gedacht, natürlich.
In Gedanken geht sie noch einmal durch, wie es dazu kam, dass sie jetzt auf dem höchsten Berg der Welt steht. Sie wollte leiden. Sie wollte Buße tun für das, was sie ihrem Ex-Freund angetan hat. Sie wollte den Schmerz der Trennung überwinden.
Ich habe ein Foto genommen, die ich immer in meine Tasche gehabt habe von meinem Ex-Freund. Und ich habe mich wirklich bedankt und habe das einfach losgelassen. Und es war ein gutes Gefühl. Es war, ich habe geschafft. Mein Schmerz ist hier. Ich lasse meinen Schmerz hier. Das kommt mit mir nicht mehr runter. Es war gut.
Natürlich dürfen die Beweisfotos ihres Triumphes nicht fehlen. Anna-Marias Sherpa nimmt ihr Handy, drückt ab und steckt es dann in seine Brusttasche. Doch diese Fotos wird Anna-Maria nie zu Gesicht bekommen. Bis Ende 2023 haben etwas mehr als 5100 Menschen den Mount Everest bestiegen. Aber der Berg gehört dir erst, wenn du wieder unten bist. So lange gehörst du ihm. Forscher aus den USA untersuchten den Tod von Bergsteigern, die zwischen 1921 und 2006 ihr Leben am Mount Everest ließen. Die meisten der Verunglückten kamen beim Abstieg ums Leben. Und zwar relativ bald nach dem vermeintlichen Triumph am Gipfel, nämlich noch oberhalb der 8000 Meter Grenze. Die meisten vermutlich an Erschöpfung. Auch Anna-Maria ist vollkommen ausgelaugt. Sie hat extreme Schmerzen in den Füßen. Vor ihr liegen etwa 2200 Höhenmeter Abstieg bis ins Camp 2. Bei Camp 4 und Camp 3 sind nur ganz kurze Pausen eingeplant.
Also viel Angst, viele Schmerzen in den Füßen. Und ich denke mir, wie viele Stunden muss ich jetzt nach unten mit den gleichen Schmerzen gehen?
Und dann schlägt plötzlich auch noch das Wetter um. Eben war noch strahlender Sonnenschein. Aber nur 10 Höhenmeter unterhalb des Gipfels plötzlich...
Es hat angefangen zu schneiden. Es hat angefangen, alles weiß zu sein, auf einmal. Es war blauer Himmel, auf einmal, es war alles weiß.
Oh, nicht gut. Einige von euch kennen es vielleicht vom Skifahren, wenn man gar nichts mehr sieht, weil alles weiß ist durch den Schnee. Ein sogenannter Whiteout. Die Folge? Null Orientierung. Mir wird dann ganz oft schwindelig und ich könnte dir nicht mal sagen, ob ich jetzt nach unten oder nach oben oder auf die Seite fahre. Auf 8800 Metern in der Todeszone, 100% nicht gut.
Ich habe wirklich nichts mehr gesehen. Es war so hell, die Sonne irgendwie war so stark unter die Wolken und es war alles so blind. Und meine erste dumme Frage, können wir einen Helikopter anrufen? Und dann, ich merke selbst, wie dumm es ist, kein Helikopter kommt. Kein Helikopter rettet dich da.
Es gibt nur zwei Optionen. Entweder sie kommt hier alleine runter oder sie wird hier oben sterben. Schritt für Schritt steigen sie weiter ab. Sie kommen zu einem Fixseil. Ihr Sherpa beugt sich nach vorne, um sich darin einzuhängen. Plötzlich dreht er sich zu Anna-Maria um und sagt,
I lost your mobile. Ich verstehe ihn nicht, weil der hat die Maske. Ich bin müde, ich bin eigentlich so genervt von das Ganze. Und ich war einfach, was willst du jetzt, weil ich verstehe dich nicht. Your mobile. Ja, was? Was ist mit meinem Mobile?
Er wiederholt.
I lost your phone.
Ich hab dein Handy verloren.
Was? Und dann ist... Mir sind sofort die Tränen gekommen. Wie?
Ihr Handy ist aus der Brusttasche des Sherpas gerutscht, als er sich nach dem Fixseil gebückt hat. Der Reißverschluss war nicht zu. Er hatte sich nicht schließen lassen, weil er durch die eisigen Temperaturen eingefroren ist. Irgendwo in der Tiefe liegt es vermutlich in 1000 Stücke zertrümmert. So viele Fotos, Videos und Erinnerungen. Alles weg. Und auch der Fotobeweis auf ihrem Handy, dass sie oben war. Oben, auf dem höchsten Berg der Welt. Es ist alles weg.
Dann schaue ich so nach unten, ich sehe eine Leiche da, genau da. Und fange an zu weinen. Und dann natürlich fängt an, du kannst nicht atmen, du kannst keinen Sauerstoff bekommen.
Dort, wo sie ihr Handy vermutet, unten am Hang, liegt die nächste Leiche. Anna-Maria versucht, sich zu beruhigen.
beruhig dich, jetzt musst du dich beruhigen. Es ist nicht die Zeit, hier nach dem Handy zu weinen, du weinst auch später. Und dann habe ich angefangen zu atmen. Okay, gehen wir weiter.
Etwa 23 Stunden nach dem Summit-Push kommen Anna-Maria und Lhagpa Sherpa dann endlich in Camp 2 an. Es ist spät. Es ist 10 Uhr am Abend. Alle dort sind zwar erschöpft, aber guter Stimmung und gratulieren Anna-Maria. Doch die traut immer noch ihrem verlorenen Handy nach.
Alle waren glücklich und Glückwunsch und so. Ich war nicht glücklich. Ich könnte mich nicht mehr freuen. Also es war so bitter, das Handy zu verlieren. Es war so bitter.
Der restliche Abstieg ins Basecamp verläuft ohne größere Probleme. Anna-Maria fliegt von dort mit dem Helikopter zurück nach Kathmandu. Im Hotel nimmt sie eine lange, warme Dusche, wäscht sich den ganzen Schmutz der letzten Wochen ab und berichtet auch ihrem besten Freund Alex von ihrem Erfolg.
Über einen fremden Instagram-Account, weil sie ihr Handy nicht mehr hatte, und war dann auch Tränen gerührt, dass sie es geschafft hat und mega stolz.
Aber allein in ihrem Hotelzimmer ist sie immer noch traurig wegen des Handys. Alle Bilder und alle Videos weg. Aber der Verlust lehrt Anna-Maria auch, bis heute Momente viel bewusster wahrzunehmen.
Ich versuche wirklich mehr im Moment zu sein und wirklich mit meinen Augen und in meinem Kopf aufzunehmen.
Und neue Ziele hat Anna-Maria natürlich auch. Sie will wieder nach Nepal. Im Herbst dieses Jahres plant sie, die Amardablam zu besteigen. Ein 6812 Meter hoher Berg, der technisch sehr anspruchsvoll ist. Und wieder denke ich mir, das ist doch Wahnsinn!
Betretenes Schweigen.
Nein, erwartungsvolles Schweigen.
Erwartungsvolles Schweigen.
Kathi und ich kennen ja die Geschichte schon, nur du nicht.
Nur ich noch nicht. Boah, es sind so viele Dinge in meinem Kopf, die ich ehrlicherweise, glaube ich, ganz gerne bis nächste Woche zu unserer Talk-Folge ein bisschen sortieren würde. Und ich bin auch voll gespannt dazu, was die Community zu diesem Thema sagt.
Eine Reaktion will ich
sagen. Aber ich hätte auch, ich habe gesagt, herzlichen Glückwunsch zu der Erkenntnis, dass man mehr im Moment leben muss und nicht in Handyfotos. Wenn man dazu auf den Mount Everest gehen muss. Okay, nee, im Ernst. Also da habe ich tatsächlich mir gedacht, yo girl, du standest gerade auf Mount Everest. Scheiß doch drauf, jetzt, dass dein Handy weg ist. Ich weiß, man denkt das vielleicht von mir gerade auch nicht, weil ich ja auch recht viel auf Insta aktiv bin und so. Mir wäre das so bumswurscht egal, ob ich ein Bild vom Mount Everest hätte, wenn ich da wirklich oben gestanden bin.
Ich glaube, es war für sie halt schon so, boah, ich bin da so fertig. Ich kann eigentlich überhaupt gar nicht aufgrund meiner körperlichen Erschöpfung so diesen Moment wahrnehmen. Und alles ist voll mit Adrenalin. Und für sie war es, glaube ich, eher so dieses, ich hätte halt jetzt gern diese Erinnerung gehabt.
Verstehe ich schon.
Moment auch wirklich nochmal in meiner Pyjama-Hose frisch geduscht im Hotel nochmal so nacherleben zu können. Deswegen, ich kann es schon zum Teil verstehe aber auch deinen Punkt. Und ich bin mir auch sicher, dass diese Geschichte wirklich sehr viel Emotion bei unserer Community auslösen wird. Ich möchte an dieser Stelle aber auch nochmal sagen, Props, dass du das geschafft hast.
Mega,
also
echt heftig.
Diese bergsteigerische Leistung muss man ja schon auch mal.
Auch der Wille.
Ja,
also, was du da für einen krassen Willen haben musst. Ja. Ich gehe da rauf.
Idee und Herangehensweise hin und her. Ja, aber ich finde das schon auch. Ja, Props an Anna-Maria.
Ich kann tatsächlich auch ihre Motivation sehr gut verstehen. Mhm. Das ging ja los mit dieser Doku zum Erdbeben in Nepal. Die habe ich damals auch gesehen. Mhm. Und mir ging es ganz genauso wie ihr, weil diese Doku hinterlässt einen so, also fragt man sich das ja sowieso als Bergmensch, glaube ich, ständig so ein bisschen. Ja, was ist denn jetzt da dran? Würde ich das auch schaffen? Mhm. Würde ich das klettertechnisch schaffen? Mhm. Würde ich das von meinen Höhenskills oder von meiner Höhenverträglichkeit?
Also ich frage mich das nicht.
Ich frage mich schon, ob ich das schaffen würde. Und diese Doku hat ja auch so ein paar Protagonisten und Protagonistinnen, die eben auch nicht so die krassen Bergmenschen sind. Und da denkt man sich so, auf eine Art denkt man sich da, jo geil, finde ich ja ganz cool, dass es so inklusiv ist. Ist es nicht, weil es kostet einen Arsch voll Geld, aber dass man das schaffen kann.
Ja.
Ging mir ganz genauso. Deswegen kann ich diese... Was ja so ein bisschen auch hirnrissig ehrlicherweise klingt, so, oh, ich habe eine Doku gesehen, dann habe ich gedacht, gehe ich auf Mount Everest. Aber diese Doku hinterlässt einen mit diesem Gefühl, Naja, vielleicht könnte ich das ja auch schaffen.
Ja, und man muss auch dazu sagen, ich habe auch in der letzten Zeit super viel Mount Everest-Dokus gesuchtet. Irgendwie, wenn man da einmal anfängt, sich mit dem Berg zu beschäftigen, bei mir war es durch das Interview mit Helga Henge, der fängt dich schon auch so ein bisschen.
Ja, ja, ja.
Und gerade so dieser Kumbu-Icefall, das sieht so, also ihr müsst euch das mal anschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wirklich in irgendeiner Doku. Das sieht schon auch wahnsinnig krass einfach aus, ne? Und da kann ich natürlich auch den Wunsch vollkommen nachvollziehen, zu sagen, ich will das mal sehen. Ja. Und sei es nur aus dem Basecamp, dass ich mir das einfach mal anschaue.
Ausblick.
Ja. Genau, also deswegen, ich kann vieles von Anna-Maria verstehen, vieles kann ich nicht ganz
überhaupt
verstehen
nicht
und nicht ganz nachvollziehen und halte ich auch vielleicht für ein bisschen kritikwürdig, aber dazu, glaube ich, kommen wir dann nächste Woche im Talk.
Aber hey, Hut ab, Anna-Maria, dass du diese Story auch mit uns geteilt hast.
Ja, total.
Da gehört, glaube ich, finde ich auch viel Mut dazu. Und deswegen vielen Dank dafür. Ich glaube, wir können viel daraus lernen und viel mitnehmen.
Das glaube ich
Wie
auch.
Wie gesagt, nächste Woche im Talk.
Mhm. Und bevor es damit nächste Woche weitergeht, haben wir noch eine exklusive Empfehlung für einen Podcast. Und der heißt Wie wir ticken und ist von unseren Kolleginnen und Kollegen von Bayern 2 Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Und dieser Podcast, der nimmt euch lebensnah und wissenschaftlich fundiert mit in die Welt der Psychologie, ein ganz anderes Thema, nicht der hohen Berge, sondern der Psychologie. Und passend zu unserer Story gibt es da aber heute auch eine Folge und die heißt Fernweh. Was zieht uns eigentlich hinaus in die Welt? Vielleicht auch auf die höchsten Berge der Welt.
Mhm.
Und den Link zu Wie wir ticken findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in der ARD Audiothek.
Zurück zu unserem Podcast den Bergfreundinnen. Wenn euch die Bergfreundinnen gefallen, dann könnt ihr uns einen riesengroßen Gefallen tun. Wir sind nämlich für den Deutschen Podcastpreis nominiert und falls ihr es nicht eh schon getan habt, weil wir euch auf Instagram darum gebeten haben, dann stimmt doch bitte, bitte, bitte für uns ab. Wir würden so gerne endlich mal einen Preis gewinnen und wir packen euch natürlich den Link zur Abstimmung in die Shownotes.
Und dann nächste Woche geht's hier auch schon wieder weiter. In unserer Talkfolge wollen wir dann zum Thema nochmal genauer sprechen. Wir haben jetzt schon ein paar Themenfelder geöffnet. Wir wollen aber auch von euch wissen, habt ihr vielleicht selber schon mal eine Expedition gebucht? Oder vielleicht in 2024 wollt ihr sogar eine Expedition machen?
2025 nehmen wir auf.
Ausnahmsweise.
Wenn ihr nicht direkt vom Wendelstein auf den Mount Everest wollt, dann nehmen wir auch 2025.
Wie steht ihr denn generell zum Thema Massentourismus à la Everest? Und was wir auch schon aus Anna-Marias Geschichte so ein bisschen gehört haben, zwischen Mut, Verantwortungslosigkeit, Leichtsinn. Wie schmal ist der Grat beim Expeditionstourismus? Wie heftig wird eigentlich die Umwelt dabei belastet? Und wer sind denn die großen Profiteure, diejenigen, die so richtig absahnen beim Expeditionstourismus? All diese Sachen wollen wir versuchen, nächste Woche im Talk anzugehen. Und wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns an euren Gedanken teilhaben lassen könntet. Schickt uns dazu doch bitte eine Sprachnachricht an die 0151 12 19 und 4x5. Oder, wenn ihr wollt, nehmen wir auch gerne eine E-Mail an bergfreundinnen@br.de.
Ich bin gespannt, ob wir das alles wirklich in eine Folge unterkriegen nächste Woche.
Schauen wir mal.
Wir reden ganz schnell.
Wilde Folge. Ich freue mich drauf. Wirklich. Ich freue mich wirklich drauf.
Ich freue mich auch total drauf. Bergfreundinnen ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Die Bergfreundinnen, das sind Katharina, a.k.a. Kadi Kessler, Katharina Schauer, a.k.a. Kati Schauer und ich, Antonia, a.k.a. Toni Schlosser. Die Autorin der Folge war Kati Schauer. Redaktion waren Miriam Hahner und ich, Antonia Schlosser. Und Ton und Technik hat Anja Beusterin gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche.
Ja.
Bis nächsten Donnerstag. Ich bin schon so gespannt. Freue mich ganz arg.
Ich schaue mir jetzt noch richtig viele Dokus an.
Ich gehe jetzt auf den Wendelstein.
Ich gehe jetzt auf den Mount Everest. Ciao.
Tschüss.